dass in den Trinkstuben, an den Stammtischen, über den Glauben gesprochen wurde und die Rechtfertigung aus Gnaden. Das hat so die Stadt bestimmt, als dann eine Abstimmung gemacht wurde, 1531, ob die Stadt protestantisch werden soll oder ob sie katholisch bleiben soll. Eine ganz große Mehrheit dafür abgestimmt hat, dass die Stadt evangelisch wird. Der Rat der Stadt hat damals wirklich eine Publikumsumfrage gemacht, allerdings bloß bei den Männern, aber die wählen ja ohnehin das, was die Frauen sagen, wo sie das Kreuzchen machen. Deshalb werden die Frauen dahinter gestanden sein. Am besten haben die Bäcker abgestimmt mit beinahe 100%, wir wollen evangelisch werden, am schlechtesten die Metzger. Bis heute so, dass es mehr christliche Bäcker gibt als christliche Metzger. Aber immerhin, es war eine Bewegung in der Stadt und die Abstimmungsfrage hat nicht geheißen, wollte evangelisch oder katholisch sein, evangelisch werden oder katholisch bleiben. Sondern man wusste, dass der Kaiser 1530 klar gesagt hat, wer jetzt noch mit der Sache Luthers hält, nichts mit meiner Macht zu tun, muss ich ihn abnehmen vor meinen Armeen. Und deshalb hieß die Frage, wollt ihr lieber des Kaisers Gnade und Gottes Ungnade? Oder wollt ihr lieber Gottes Gnade und des Kaisers Ungnade? Man wusste das. Die Gnade war typisch fürs Evangelische, die Gnade Gottes. Wollt ihr die Gnadenbotschaft haben? Und da war diese Abstimmung mit beinahe 90%. Lieber nehmen wir den Hass und den Zorn des Kaisers auf uns, als dass wir die Gnade Gottes abweisen. Und gleich danach gab es einen Bildersturm. Es wurden etwa 60 Altäre aus dem Ulmer Münster, ob sie zu Kleinholz verarbeitet wurden, weiß man nicht. In der Umgebung von Ulm sind so viele wunderbare alte mittelalterliche Altäre, dass ich annehme, dass die freigegeben wurden. Jeder konnte sich holen, was er wollte. Aber es wurden zwei Orgien zerstört, wurde einfach Seile dran gelegt. Wir wollen auch das zweite Gebot ernst nehmen, du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, wir wollen bloß noch die Predigt haben, wir brauchen keine Bilder, wir brauchen keine Altäre. Es wurde eine Kastenordnung auferlegt, eine Sozialordnung, dass ein gemeinsamer Kasten der Stadt gemacht wird, in den Opfer gegeben werden, aus denen die Armen gespeist werden. War eine ganz große evangelische Bewegung. Die Gottesdienste waren rappelvoll. In Münster gab es damals kein Gestühl, aber die Leute standen dicht bei dicht, wie die Berliner sagen. Und es war eine große Freude in der Stadt. Und schon nach wenigen Jahren war der Gottesdienst ganz mager besucht. Die Massen sind hinausgeströmt aus dem Stadttor, hinaus nach Söflingen zur Marienkirche. Es wurden kaum mehr Opfer gegeben in diesen Armenkasten. Das geistliche Leben war erlahmt. Das Gleiche habe ich noch erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und plötzlich all unsere Kirchen im ganzen Land bis zum letzten Platz rappelvoll waren. Dabei waren noch ein Großteil der Männer in Gefangenenlagern, Kriegsgefangenen. Aber bis zum letzten Emporenplatz gefüllt, weil die Leute gesagt haben, wenn nochmal Gott uns die Chance gibt, neu anzufangen, wollen wir mit Gott anfangen. In der Jugendarbeit, wir hatten Jugendkreise, der Jungschar, Landesgemeinde Stuttgart, vielleicht 150 junge Burschen, Mädchen, Jungschar, genauso. Im Jugendkreis waren es noch 120. Aber ein Riesenaufbruch und schon nach wenigen Jahren waren wir froh, wenn 40 kamen. Jetzt Frage an Sie, Sie kennen die Welt. Woran liegt das? 1540? Und 1948, selbe Erscheinung, dass plötzlich die Luft rausgeht.
Könnte es nicht daran liegen, dass Sie nicht biblisch genug unterwiesen worden sind, dass Sie die Bibel nicht kannten?
Da könnte es dran liegen, aber das hat weder 1945 war, wir hatten unsere Mitarbeiter, da ist ja der Priester.
Ich nehme an, wenn es den Leuten besser geht, fahren die nicht mehr nach Wolfsburg.
Ja.
Das könnte ein Grund sein, ja.
Die persönliche Beziehung zu Jesus wurde doch nicht bis zum letzten durchgezogen.
Wurde schon, es kamen viele aus den aus dem Kriegsgefangenenlager, die sagen, möchten neu mit Jesus anfangen. Mit einer ganz großen Liebe zu Jesus und plötzlich, schwäbisch gesagt, verleppert. Verehrte Damen, was meinen Sie?
Aber ich habe noch welche erlebt, die zurückgekommen waren, echte Beziehung zu Jesus, und an der Uni ist ihr Glaube zerstört worden.
Das gab es auch, ja.
Es gibt ein altes Sprichwort. Nichts kann der Mensch besser ertragen als eine Reihe von guten Tagen.
Ja, das kommt sicher auch dazu. Aber nicht bloß die moderne Theologie hat es zerstört. Manche haben die falsche Frau geheiratet. Manche Frauen haben auch falsche Mann geheiratet. Weil es ein Gesetz ist bei allen geistigen Bewegungen, einschließlich der Sache Jesu Christi, dass der Normalfall das Erlahmen ist. Auch in der glücklichsten Ehe. Normalfall das Erlahmen. In der herrlichsten Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Normalfall das Erlahmen. Wir denken immer, ich bin Christ und es ist alles in Ordnung. Schon der Stillstand ist der Anfang vom Rückschritt. Und das ist quer durch die Kirchengeschichte zu beobachten, dass es ganz große Aufbrüche gab, wo bloß sagen konnte, lieber Gott, was du wirkst, ist ja großartig. Und schon nach wenigen Jahren, wo ist es geblieben? Darf ja manche Führungen durchs alte Stuttgart machen. Und er erzählt in der Leonhardskirche in Stuttgart, 2 Stunden vor Beginn des Gottesdienstes 1824, war kein Platz mehr zu bekommen. Es mussten Leitern von außen angestellt werden, damit man durch die geöffneten Fenster hört, wie der Ludwig Hofacker predigt. Und heute machen sie Vesperkirche und stellen Tische und Bänke auf. Das ist nichts Schlechtes in Vesperkirche, aber sie machen es, weil niemand mehr in die Kirche geht zum Gottesdienst. Man kann eine Gaststätte dafür Bedürftige draus machen. In Denkendorf, wo der Johann Albrecht Bengel gelehrt hat und Württemberg geprägt hat, armseliger Gottesdienstbesuch. Der Kalver Verlag, gegründet von Dr. Christian Gottlob Barth, einem Pfarrer in Mettlingen, großer Missionspionier, hat einen Verlag gemacht und Mitte des letzten Jahrhunderts allein von den 52 biblischen Erzählungen, Altes Testament, 52 biblische Erzählungen, Neues Testament, sind 472 Auflagen erschienen. Absoluter Weltrekord von Auflagen von Büchern. Das ist ein Renner gewesen, in x Sprachen übersetzt. Und heute gibt der Kalver Verlag gerade noch ein paar Religionsbücher heraus, in der Hoffnung, dass wenigstens die, die Religionskurse machen, die Bücher kaufen. Kreuzverlag. Sie können sehen, wohin Sie wollen. Im Normalfall können wir dankbar sein, wenn Gott Zeiten des Aufbruchs gibt, aber aufpassen, dass nicht die Stagnation kommt und der Rückschritt, das Erlahmen. Wenn das Erlahmen kommt, das merkt man gar nicht, weil die äußeren Formen bleiben. Oft merkt man es auch gar nicht an der Zahl, aber irgendwo, es fehlt der Dampf, es fehlt das wirkliche Leben. Bei der Christenheit ist dann so, dass Festtermine bleiben. Es bleibt noch der Ostermontag und Pfingstmontag, lang, hoffentlich noch lange, damit die Eidlinger fest noch bleiben können. Aber auch das gerät langsam ins Wanken, dass man sagt, zu was braucht man das überhaupt noch, einen Pfingstmontag, und zu was braucht man einen zweiten Weihnachtsfeiertag. In Amerika haben es schon lange nicht mehr. Aber sonst bleibt die Festordnung noch erhalten. Es bleiben Traditionen wie Wallfahrten, bestimmte Zentralkirchen, die interessant sind. Aber es bröckelt. Wenn Sie heute umfragen, es bröckelt beim Opferaufkommen, bei den freien Werken, bei der Kirche, bei Besuch der Hofacker Konferenz, lang nicht mehr so viel wie vor 10 Jahren. Die Missionswerke kriegen nicht mehr so viel Einnahmen wie vorher. Es bröckelt. Und da gibt es immer wieder Menschen, die das wach merken. Das sind auch die Vorreformatoren gewesen, die gemerkt haben, so kann es doch nicht weitergehen, es muss doch etwas passieren. Das sind einsame Mahner oft, die aufrufen, es muss doch wieder zum Leben kommen. Die Gefahr ist nur bei diesen Mahnern, dass sie alles drauf setzen, wir müssen doch probieren. Wir müssen noch mehr Besuche machen. Wir müssen sie mehr sehen, dass mehr Handzettel und die Leute kommen. Wir müssen Dampf machen. Wir müssen mehr Einsatz bringen. Wir müssen teuer sein. Wir müssen Askese üben. Da kommt all die, was wir machen müssen. Anstatt dass sich vereinen, sagen, lieber Gott, wir sind arm, wir können gar nichts. Aber du bist der Schöpfer aller Dinge, wirke du. Prüfen Sie einmal, warum heute so viel auch moderne Lieder auf den Ton gestimmt sind, wir. Wir werfen uns nieder vor dem Thron deiner Majestät. Wir opfern uns dir. Aber von wegen? Herr, erbarme dich auf uns, komme Herr, dein Segen. Eine ganz große Gefahr bei denen, die ernsthaft einen Aufbruch wollen, dass sie viel zu viel auf eigene Kraft setzen, ernst gemeint, anstatt dass sie die Botschaft ernst nehmen, ich will meinen Geist unter euch senden, spricht Gott der Herr. Jetzt, Herr, schenk es auch, wir brauchen es. Vielleicht sind wir nicht würdig, aber gib uns deinen Geist. Das ist der große Rahmen, in den ich die ganze Geschichte der Vorreformatoren hineinstellen will. Wenn ich Wycliffe und Hus herausgreife, dann bloß zwei typische Gestalten. Man müsste jetzt davon reden, dass nicht bloß an den Rändern der Christenheit solche Mahner sind, sondern quer durch das Mittelalter entstanden aus der Kirche selber, aus der damaligen Kirche selber, Mahner und Neuaufbrüche. Schon also der Benedikt von Nursia, Norditalien, Gegend von Rom, um 580. Wenn Sie den Namen sich merken wollen, ein paar Schwerpunkte. Wer weiß, wie diese Rede des Benedikt von Nursia hinein in das Mönchtum, die berühmte Rede.
Ora et labora.
Ja, ora et labora. Und zu Deutsch, bete und arbeite. So ein einsamer Einsiedler hat, wenn er die Leute übergesetzt hat auf seinen Kahn, auf das Ruder geschrieben, das eine Ora, das andere Labora. Und da hat eine Besucher gefragt, was soll das heißen? Er sagt, gucken Sie mal, wenn ich bloß das Labora bewege, dann fahren wir einen Kreis rum. Und wenn ich bloß das Ora bewege, fahren wir einen Kreis rum. Wir brauchen beides. Ora et Labora. Das ist Benedikt von Nursia. Aber auch Armut. Wir wollen die Armut des Herrn Jesus, des Bergpredigers, ernst nehmen. Die Keuschheit, keuschen Gedanken und Werken. Benedikt von Nursia um 580. Große Zentrum der Benediktiner, die sich dann über ganz Europa ausgebreitet haben, Monte Cassino, das im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt hat. Dann ging von Cluny in Frankreich die ganze Bewegung der Cluniazenser aus, eine Reformbewegung. Wieder ging es, wir wollen die Armut des Herrn Jesus Christus praktizieren. Wir wollen in Gedanken und Werken keusch sein. Wir wollen ein Gefäß sein, das gefüllt werden kann mit dem Geist Gottes. Wir wollen uns bemühen, vorbildlich zu leben, dass Gott eine Freude an uns haben kann. Dann kam 100 Jahre später, das war so ein Jahr, 800, Cluny um 900, von Citon aus, die Zisterzienser. Die Zisterzienserklöster sieht man schon daran, dass sie eigentlich bloß einen kleinen Dachreiter haben, wie in Maulbronn oder Betenhausen. Wir brauchen keine großen Türme, wir brauchen bloß Versammlungssäle. Es geht uns um eine Reform der Christenheit. Wenn man an die junge Weser kommt, da nördlich vom Sollingen in Mitteldeutschland, kommt man an das einsame Kloster Bursfelde. Das hat einen Einfluss gehabt, war auch ein Zisterzienserkloster. Unvorstellbar quer durch Europa, auch unser Herzog Eberhard, Graf Eberhard in Bad in Württemberg, war von Bursfelde, ist mehrfach hingeritten nach Bursfelde, beeinflusst. Es muss doch in der Christenheit endlich wieder Leben geben. Und das heißt, wir wollen uns in dem einschränken, was wir zum persönlichen Leben brauchen. Wir wollen nicht so mit den Augen herumwandern lassen bei anderen Frauen. Wir wollen unsere Ehen reinhalten. Wir wollen wirklich ein reines Gefäß sein, in das der Heilige Geist einströmen kann. Wir wollen die Armen versorgen. Wir wollen etwas tun. Wir wollen doch endlich, es muss doch irgendwo einen Aufbruch geben. Also auch aus dem Raum der Kirche, aus dem engsten Raum der Kirche gab es diesen Ruf, es muss doch anders werden. Nicht, dass wir bloß denken, Martin Luther hat überhaupt erst begriffen, dass etwas anders werden muss. Das war ein ungestümer Ruf, der quer durch die Jahrhunderte da war. Und jetzt nehmen wir unser Arbeitsblatt vor. Haben Sie noch eins für mich, damit ich... Oder, na, jetzt soll ich das Gleiche wie meins. Gut. Sie haben so ein schönes Bild drauf. Also deshalb spreche ich von Frühlingsboten der Reformation Luthers, John Wycliffe und andere. Und jetzt der Text. Eine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern, so hat man das immer wieder bezeichnet, die Reformforderungen, die Reformvorstellungen, die Reformwünsche, muss an Haupt und Gliedern, es geht nicht bloß um einzelne Entartungen der Kirche, nicht um einzelne kleine Wehwehchen, sondern das Gesamte der Kirche. Was war wohl mit dem Haupt gemeint?
Papst.
Der Papst, Papsttum, nicht? Aber nicht, dass wir das Papsttum kritisieren, das geht ja hinunter bis zum letzten Priester, das geht bis hinunter in die letzte Gemeinde. Also an Haupt und Gliedern, das lag in der Luft. Schon 200 Jahre vor Luthers Aufbruch. Jetzt könnte ich sagen, 200 ist viel zu wenig. Das lag schon in der Luft. Das ist vielleicht schon bei Augustin aufgegangen, nicht? Lag immer in der Luft, weil das Erstarren, das Erlahmen immer wieder die Gefahr der Kirche ist, aber ganz deutlich bei Benedikt von Nursia, die Reformrufe wären gar nicht nötig gewesen, wenn nicht die Sehnsucht da war, es muss etwas total anders werden. Also, es lag in der Luft, wenn das überhaupt ein wissenschaftlicher Ausdruck ist, was in der Luft ist. Ein Beweis dafür sind die sogenannten Vorreformatoren. So heißt man die Vorreformatoren, bis hin zu Savonarola in Florenz, aber auch schon zu den Vorreformatoren zählt man etwa die Waldenser, die so ums Jahrtausend entstanden sind, die Armut, die Humilitas Jesu praktizieren wollten, die Armut Jesu, Laienprediger. Wissen Sie, ob es noch solche Waldenser, Nachspuren der Waldenser gibt? Ja. Ja, also wir haben hier ja in Württemberg ganze Waldenser-Siedlungen, die dann vertrieben wurden. Frankreich bei verschiedenen Schüben und hier in Württemberg angesiedelt wurden. In Pinage und Serres und so, also die ganzen schönen Berge sind Waldenser-Siedlungen. Aber wo gibt es denn heute noch lebendige Waldenser-Gemeinden?
In Italien.
Piemont, Agape, Torre Pellice und in Sizilien. Also als Splittergruppe gibt es bis heute die Waldenser, die auch so eine Bußbewegung waren innerhalb der katholischen, die Katharer, die Waldenser. Also diese Vorreformatoren. Sie haben jedoch die eigentliche Reformation nicht vorbereitet. Sie waren vielmehr so etwas wie ein Feuermelder oder Warnsignale. Um es ganz praktisch zu machen, habe ich in Klammer geschrieben, wie das Pfeifen der Sigomatik. Jetzt ist also Hochdruck, jetzt muss was passieren. So ist die von den Katharern angefangen, auch die innerkatholische Reformbewegung, die Zisterzienser. Leute, der Druck steigt aufs Höchste. Wir als kleine Christen können uns nicht länger gefallen lassen, dass die Kirche erlahmt. Es muss doch was geschehen. Die Reformimpulse der Vorreformatoren waren berechtigt, sie waren gut gemeint und notwendig. Man kann kaum Schöneres noch sagen, gut gemeint. Zwar sagt man immer, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Wenn jemand was ganz Dummes angestellt hat, sagt er, ich habe es doch so gut gemeint. Gell? Gut gemeint muss noch nicht immer gut sein. Ja, gemeinsames Leben, ja. War berechtigt, gut gemeint, notwendig, aber sie waren keine Vorstufen, auf denen Luther hätte dann aufbauen können. Sondern war bloß Signale eines großen Unmuts, einer Sehnsucht. Darum machen ihre Reformanstöße erst recht deutlich, worin denn das Eigentliche der Reformation von Martin Luther bestand. War berechtigt, schön werden wir heute merken, bei Wycliffe und bei Huss, war ganz notwendig, aber das, was Gott mit Martin Luther geschenkt hat, war ja nicht, was Martin Luther, der hat immer gesagt, ich bin wie ein blinder Gaul von Gott geführt worden. War doch nicht meine Idee, war nicht meine Erfindung. Aber was Gott mit der Reformation, ein Neuaufbruch, als unglaubliche Chance für die Kirche noch einmal neu geschenkt hat. Und jetzt gehen wir dem nach, was ich versucht habe, einmal mit Zitaten aus Luthers Tischreden, kleingedruckt, Ihnen mitzugeben. Wir verdammen die Papisten, so hat Luther die katholische Kirche genannt, die Anhänger des Papstes, wir verdammen die Papisten nicht wegen diesem oder jenem ärgerlichen oder unvollkommenen in ihrem Leben und Wirken. Dass es Klöster gab, in denen das Leben schlimmer war als im Zentrum einer mittelalterlichen Stadt, das ist nicht unser Punkt. Das gibt immer die Gefahr, dass Einzelne neben hinausgehen. Nicht wegen diesem oder jenem Ärgerlichen dass der Papst mit dem Ablass Gelder anhäuft, wo man nicht weiß, wo das hingeht. Das kann auch bei Wirtschaftsminister Döring passieren. Lass uns nicht an Kleinigkeiten darum kritisieren. Das haben Wycliffe und Huss getan. Das unterstellt Martin Luther dem Wycliffe und Huss, die sind bloß am Äußerlichen hängen geblieben. Da sieht man auch die Unvollkommenheit von Luther. Wir werden nachher merken, dass natürlich der Wycliffe viel tiefer gebohrt hat, nicht bloß an Äußerlichem herumgemacht hat. Aber auch ein Martin Luther hat eine begrenzte Schausein der Dinge, gell? Und manchmal ist man vom eigenen, was man geleistet hat, mehr überzeugt, als dass man echt sieht, was auch andere geleistet hat. Das haben Wycliffe und Huss getan, sich an jedem ärgerlichen Unvollkommen im Leben und Wirken, haben das verdammt. Sie haben das Verhalten der Papisten angegriffen. Ich aber kämpfe darum, dass das Wort rein gelehrt wird. Andere haben nur gegen Missstände unter den Papisten gewettert. Die sind natürlich böse. Aber wer gegen die Lehre der Papisten auftritt, der greift der ganz an den Kragen. Dass Luft abgestellt wird. Nicht bloß beim Federkleid ein bisschen da kritisieren, du bist dreckig und das muss anders werden, sondern das Ganze ist falsch. Alles liegt am Wort der Schrift. Das hat der Papst aufgehoben und ein anderes Wort geschaffen, aber das Wort muss rein bleiben, denn dann kann nur manches von dem zurechtkommen, was im Leben der Christen unvollkommen ist. Also Luther war überzeugt, Wycliffe und Huss, ja, die haben manches Äußerliche kritisiert an Missständen, ganz schön und lieb, aber ich habe das Eigentliche gemacht. Jetzt, was ist das Eigentliche? Und da habe ich Ihnen ein Zitat gebracht aus den schmalkaldischen Artikeln von 1537. Die gehören zu den Bekenntnisschriften unserer evangelischen Kirche. Weil es unsere Bekenntnisschriften sind, sind sie meist wenig bekannt. Ich bin ja schon froh, wenn den Konfirmanden das apostolische Glaubensbekenntnis beigebracht wird. Zwei Konfirmationen erlebt dieses Jahr, wo eine Pfarrerin und ein Pfarrer sagten, ach, das sind alte Formulierungen, ich habe die Konfirmanden selber aufschreiben lassen, was sie glauben. Das wäre schlimm, wenn jeder Ex-Holo-Bauer aus dem hohlen Bauch gerade das, was er gerade zufällig für richtig hält, als Glaubensbekenntnis ausgibt. Schmalkaldische Artikel, die stellen am reinsten dar, was evangelische Lehre ist, unsere Überzeugung von Luther selbst formuliert. Dass Jesus Christus um unserer Sünde willen gestorben und um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt ist. Dass Gott unser aller Sünde auf ihn gelegt hat und dass wir ohne Verdienst aus Gnade gerecht gemacht werden, das muss gegläubt werden. Das dürfen Sie rot unterstreichen. Da glaube ich, ich werde vor Gott nicht würdig, indem ich so und so viele gute Sachen mache und Gott sagt, das ist ein netter Kerl, als der Krieg gerade doch befriedigen, dem gebe ich auch meine Gnade. Nein! Es muss geglaubt werden, dass der Erste, den der Herr Jesus erlöst hat, der Verbrecher war, der neben ihm am Kreuz hing. Nur im Glauben kann ich das erfassen. Ich bin von Gott gemeint mit seiner Gnade, weil so viel in meinem Leben Pfusch ist, weil er sich um Sünder annimmt. Es muss geglaubt werden. Das ist normale Religiosität ist, die Gottheit ist mir lieb und wohl, weil ich so viel Gutes tue, weil ich anständig lebe. Nein! Es muss, der Glaube besteht darin, dass ich gerade als Sünder angenehm gemacht werde. Letzten Sonntag in einer gut evangelischen Predigt, Schlusssätze etwa so, Wir werden doch nicht gerettet, weil wir als arme Sünder schließlich gerade noch in den Himmel kommen, sondern weil uns Jesus heil machen will, sodass wir gute Werke tun. Evangelikale Gemeinde. Der Luther hätte gesagt, hoffentlich tun wir durch die Hilfe und das Heilsame Gottes auch manches Gute. Aber trotzdem bin ich angewiesen im Blick auf das viele, was ich versäumt habe, falsch gemacht, falsch gedacht, dass ich wie ein armer Sünder schließlich gerettet werde. Das ist evangelisch. Nicht, dass ich sage, alles überhaupt nichts, das wäre schlimm. Die heilsame Kraft des Herrn Jesus möchte in mein Leben hinein. Aber das reicht nicht zum in den Himmel kommen, sondern das Erbarmen Gottes gilt denen, die sehr viel falsch machen, die der Gnade bedürftig sind, weil sie sonst ewig verloren wären. Das muss gegläubt werden. Durch kein Werk kann man diese Gnade erlangen, schreibt Luther. Denn der Mensch wird ohne Werke des Gesetzes gerecht gemacht durch den Glauben. Von diesem Artikel kann man nichts weichen oder nachgeben, es falle Himmel oder Erden oder was nicht bleiben will. Denn es ist kein anderer Name, durch den wir gerettet werden, als Jesus. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In diesem Artikel ist alles zusammengefasst, was wir gegen den Papst, aber auch gegen Teufel und Welt lehren. Fällt Ihnen etwas auf bei dem, was Luther sagt, das muss gegläubt werden? Dass Jesus um unsere Sünde gestorben ist, zur Gerechtigkeit wird auferweckt, dass Gott unsere Sünde auf ihn gelegt hat, dass wir ohne Verdienst aus Gnade gerecht gemacht werden. Woher hat denn Luther das? Verehrte Bibelschülerinnen, Sie sind jetzt gefragt. Der Römerbrief, gell? Also, lauter Bibelzitat. Luther hat den evangelischen Glauben, Evangelium heißt, wie es in der guten Botschaft des Evangeliums heißt, auf die Schrift gegründet. Allein, was mir die Bibel zusagt, wir sind allzumal Sünder und Gott macht Gottlose gerecht, das ist unser Glaube, von dem weichen wir nicht. Wir sind nicht Gott angenehm, weil vieles erfreulich in meinem Leben ist, sondern weil ich, weil Gott zu mir sagt, oh, der arme Kerle, der tut mir leid, der soll doch nicht ewig verloren bleiben. Jetzt habe ich in Klammer auch klein gedruckt, hineingeschrieben, das ist bis heute überaus aktuell, etwa im Augenblick die gegenwärtige Auseinandersetzung in China um die Lehren von Bischof Ting, der leitende Bischof der Christenheit in China, nachdem endlich die Christenheit in China wieder freischaffen kann, durch jahrelang furchtbare Bedrängnis gegangen. Aber der langjährige Leiter der Drei-Selbst-Bewegung, dieser Bischof Ting, sagt, das ist rein westlich, dass wir gerechtfertigt werden durch den Glauben. There is only justification by love. Nur wenn wir Gutes tun, werden wir Gott gerecht werden. Durch Liebe. Und Hunderttausende fallen drauf rein. Das ist aktuell. Das, was normaler Menschen glauben. Ich war anständig, ich habe noch niemanden totgeschlagen, ich habe meine Kinder viel Geld hinterlassen, dass sie erben können. Wird mich doch Gott annehmen. Wird gerechtfertigt durch Gutes tun. Und jetzt vertritt das der Bischof der chinesischen Kirche und andere auf die Gefahr im Leib und Leben stehen dagegen auf. Sagen, nein, ich werde vor Gott gerecht, indem ich es glaubend annehme. Eigentlich müsste ich ewig verloren sein, aber auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also, das, was Luther hier schreibt, Zentralartikel der Reformation ist, der Glaube an den gnädigen Gott, der Sünder gerecht machen will. Und jetzt hat er unterstellt, der Wycliffe und der Hus, die haben das nicht so gepackt, die haben es an Äußerlichkeiten herumkritisiert. Wir werden gleich sehen, stimmen tut's nicht, aber bevor wir mit dem Wiktiv anfangen, Chance für Rückfragen und dann machen wir eine kleine Pause und dann kommt der Wiktiv und der Hus. Der Hus hängt eng damit zusammen, weil die Gedanken von Wiktiv in England sofort übergeschwappt sind nach Tschechien. Dabei ist der Ausdruck übergeschwappt ein bisschen falsch, denn es gab eine ganz lebendige Verbindung der Universität von Prag, die älteste europäische Universität, 1348 oder sowas gegründet, und der Universität von Oxford. Sozial Studentenaustausch gab es da, machen Sie mal klar, im 14. Jahrhundert. Die sind da hin und her gewandert, gell, mit ihren Sandalen. Da gab es noch keinen Zug unter dem Kanal durch, Eurozug. Die sind irgendwo da hinübergekommen, nach Oxford. Aber die Ideen von Oxford, denn Wiktiv war akademischer Lehrer, Professor in Oxford gewesen, und Studenten aus Prag haben diese Lehren kennengelernt, haben sie nach Tschechien gebracht, und da ist das wie in einem Pulverfass hochgegangen. War eine ganz starke nationale Bewegung. Nachher gab es ja die Hussitenkriege. Aber darüber wollen wir nachher, wenn wir noch Zeit haben, reden. Jetzt zuerst Chance, dass Sie Rückfragen stellen, was Ihnen nicht klar war, wo Sie etwas ergänzen wollen. Bitte.
Hat wirklich nicht auch die Hürden versetzt?
Ja, wird man haben. Also letzte zwei Zeilen auf unserem Arbeitsblatt. Die missionarisch-linguistischen, also sprachlich tätigen Wiktiv-Bibelübersetzer haben sich den englischen Bibelübersetzer John Wiktiv als Namenspatron erkoren. Sie merken daran schon, dass Wiktiv anders geschrieben wird, aber meine Vorfahren im letzten Jahrhundert haben sich mit Ä geschrieben, Schäfbuch oder mit einem Ä von zwei. Die Rechtschreibung hat sich ja so erst so um 1900 einigermaßen eingependelt, dass das Regeln aufgestellt wurde. Deshalb Wiktiv einmal mit Y, einmal mit I, einmal mit 2F, einmal mit einem F. Aber die Wiktiv-Übersetzer haben sich spezialisiert mit Y, C, L, I, F, F und machen ja ein großes Sprachprogramm. Die Wiktiv-Bibelübersetzer, wer kann mir noch was über die Wiktiv-Bibelübersetzer sagen? Wer weiß was? Frau Priesel?
Ja. In den afrikanischen Stämmen nur keine geschriebene Sprache haben.
Ja.
Die Sprache in Wörter gebildet.
Die Sprache erforscht, die Sprachgesetze ja, und also Schriftsprache gemacht, Regeln erforscht. Also das, was früher die Missionare gemacht haben, der Missionar Christal aus Württemberg hat etwa 70 Twi-Sprachen erforscht. Sagen die heute, die, es gibt ja noch tausende von Sprachen, von Stämmen, die gar nicht erforscht sind. Gell? Und die Amerikaner sind in der Gefahr, dass sie sagen, also wir sagen die gute Botschaft auf Englisch und die Eingeborenen sollen es bitte verstehen. And they are clever. Some of them understand a little bit of that, what the missionaries like to tell, but not all can understand. Man muss in der Muttersprache die Töne hören, dass man wirklich weiß, die Herztöne, das ankommt. Deshalb haben sie wirklich Bibelsetzer die Aufgabe gestellt, gerade in unerforschten Gebieten, vor allem auch in Lateinamerika und in Asien, der lange nicht missioniert wurde, außer Indien oder China, Sprachen zu erforschen. Sie selber wollen gar nicht sehr missionarisch tätig sein, sondern nur die Vorstufe für die Mission bilden in der Erforschung der Sprache und auch in der Übersetzung von Bibelteilen, ganz wichtige Arbeit. Von den Sozialisten in aller Welt stark kritisiert. Das Summer Institute for Linguistics, weil sie immer wieder behaupten und unterstellen, amerikanische Geheimdienst CIA würde mit diesen Wiktiv-Übersetzern zusammenarbeiten. Es ist gerade in Lateinamerika eine ganz große Not, dass die Wiktiv-Übersetzer dann immer wieder Widerstand erfahren, weil man ihnen das unterstellt, sie wollten im Auftrag Amerikas irgendwie Wühlarbeit leisten. Also das, Frage 1, jetzt haben wir noch für eine Frage Zeit. Nicht mehr, machen wir, wie lange? 10 Minuten, 5 Minuten Pause? 5 Minuten Pause, gut. Also, lassen Sie frische Luft hinein und dann... ...des Universitätslehrers, schon mit jungen Jahren nach Oxford berufen, waren allgemein in der Wissenschaft bewanderter und hochinteressierter Mann, der sich auch mit Forschungen der Optik befasst hat, so ähnlich wie Goethe mit Phänomen des Lichtes, wie das Licht sich bricht im Prisma, hat er sich sehr interessiert gehabt, aber hat sich dann immer mehr spezialisiert auf die Theologie. 1328 geboren, genau wissen wir gar nicht das Geburtsdatum, manche sagen auch 1338. Aber das leichte Gewand, so wird es geschildert, tief bis zu den Knöcheln hinunter, das sehen wir jetzt auf diesem Bildausschnitt nicht, durch einen Gürtel zusammengehalten. Ein leidenschaftlicher Mann, Professor Theologie in Oxford. Und eigentlich einer, der zu seinem englischen König gehalten hat. Wycliffe stammte als aus alten angelsächsischem Adel. Und so die große Verantwortung eines Adligen, der blaues Blut in sich hat, hat sich darin ausgewirkt, dass er gesagt hat, eine Schande, dass unser englischer König Lehensgeld zahlen muss an den Papst. Die ganze Geschichte kann ich nicht erklären, ist auch etwas schwierig. Der Papst hat von manchen Königen, denen er schließlich zur Macht geholfen hat, von denen er meinte, ihnen zur Macht geholfen zu haben, Lehensgeldforderungen erhoben. Und da hat dieser adlige John Wycliffe, der Professor von Oxford, gesagt, wir sind doch nicht vom Papst abhängig. Wer ist denn überhaupt der Papst in Rom? Dahinter sehen Sie eine Entwicklung, dass der Bischof von Rom sich immer mehr fast zu einem weltlichen Herrscher aufgespielt hat, dass die Könige und Kaiser von seinen Gnaden waren. Wir haben letzte Mal, als ich bei Ihnen mal vom Karl dem Großen gesprochen, wo schon diese Rivalität begonnen hat. In der Zwischenzeit ist der Papst immer stärker geworden. Er hat sich als Schutzherr der Christenheit verstanden und die Könige sind sozusagen nur die Schachfiguren, die er einsetzt. Und deshalb kann ich auch erwarten, dass ich von denen jährliche Tributzahlungen bekomme. Dagegen hat der Wycliffe sich aufgelehnt. Und wieso ist, durch den Ärger kommt man immer auf Neues, nicht? Wenn man sieht, und sagt, was er hat da sein Tempotaschentuch fallen lassen, sagt man, überhaupt, seit wann ist denn überhaupt hier nicht mehr Staub gesaugt worden? Und überhaupt? Die Wand könnte auch noch weiß gestrichen werden. Gell? Aus dem Ärger, das ist ein Alltagserscheinung, entsteht immer neuer Ärger. Wenn man kritisch genug ist und die Galle schon am Überlaufen ist. Und so, darin hat ja Luther recht, dass sozusagen der Einsatzpunkt ein rein nationaler Punkt war und gar kein religiöser. Sondern dass er sich als Engländer mit seinem Nationalstolz auf den Fuß getreten gefühlt hat, dass da die Tributzahlungen, Papst, und jetzt hat er entdeckt, was überhaupt, das ist bei allen Priestern so, die bilden sich überhaupt was ein. Überhaupt die Priester, die kommen sich ja vor wie Zauberer, mit der Transsubstantiation, dass also sich die Hostie verwandelt in den Leib Christi, so reine Zauberei. Hat er als aufgeklärter Professor 1350 gesagt. Es waren noch gar keine religiösen Überlegungen dabei. Und das schaukelt sich dann hoch, sobald einer mal solche Theorien vertritt, die natürlich die katholische Kirche im Mark getroffen haben. Abendmahlslehre bestreiten, dass der Leib Christi gegenwärtig ist, dass wir den Leib Christi empfangen. und der Papst als Schutzherr und Oberherr der Christenheit, die haben so gewütet, dass also Wycliffe abgesetzt werden musste als Professor. Er hat vom englischen König die einträgliche Pfarrei Lutterworth bekommen, in der er lang gewirkt hat. Bedeutet schon was, wenn ein angesehener Professor schließlich abgesägt wurde, wenn der König gesagt hat, den müssen wir da wegnehmen. Und da in dieser Pfarrei Lutterworth hat Wycliffe zum ersten Mal erkannt, er war ja Gelehrter und hatte Zugang zur Bibel, zu der in Latein übersetzten Bibel, der Vulgata, war damals die gängige Bibel. Allgemeine Sprache übersetzt und hat gemerkt, steht denn da was vom Amt des Papstes drin? So eigentlich bloß gesagt, dass Jesus auf das Bekenntnis des Petrus seine Gemeinde baut. Er hat also weitergeforscht in der Bibel und hat gesagt, jetzt müssen wir die Bibel ins Englische übersetzen, damit auch die normalen Gemeindeglieder überhaupt verstehen, was uns im Wort Gottes in der Heiligen Schrift gegeben ist. Und er hat sich dran gemacht, die Bibel zu übersetzen, einer altenglischen Übersetzung, die heute genauso von den Ablässen können denn vor der Bibel bestehen und hat dann alles, was nicht vor der Bibel bestehen konnte, als Missbrauch gebrandmarkt. Also es ist nicht ganz so, wie der Luther gesagt hat, dass Wycliffe und Huss bloß das Äußere und Missbräuche kritisiert haben. Natürlich Missbräuche, aber an der Bibel immerhin. Das ist eine ganz wichtige Vorstufe, deshalb habe ich unter all den Vorreformatoren herausgegriffen, nicht Cluniacenser und Zisterzienser, weil bei Wycliffe die Entdeckung der Bibel da ist. Er hat zwar von dem Lex Christi gesprochen, von dem Gesetz des Christus, dem Christus klar festgelegt hat, was recht und was falsch ist. Er hat noch nicht die ganze Gnadenbotschaft der Bibel erfasst, aber doch, er war auf der richtigen Spur, dass ihm die Bibel wichtig wurde. Er wurde dann vor allem angegriffen von der katholischen Kirche. Es gab ja keine andere Kirche, es war die Kirche auch in England, dass er versucht, die Bibel in die Hand des Laien zu geben. So gefährlich war das nicht, denn erst mit der Entdeckung der Buchdruckerkunst und auch nicht mit der Entdeckung der Buchdruckerkunst, sondern eigentlich erst beim Freiherr von Canstein und erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als billigere Bibeldrucke hergestellt werden konnte, ist die Bibel wirklich in die Hand des einfachen Mannes gekommen. Vorher, eine Bibel war, das Vermögen hat das gekostet, wo die einzelnen Letter eins ums andere gesetzt werden musste. Aber immerhin, ihr könnt doch nicht die Bibel übersetzen, sodass der einfache Engländer versteht, was in der Bibel steht. Es gibt doch Missbrauch. Es gibt doch Missverständnisse. Die Leute haben doch gar keinen Horizont dafür. So wurde entgegnet gegen das, was Wycliffe vorhatte. Wycliffe hat darauf gesagt, wenn jemand das Lesen lernt, da merken Sie, dass also in England damals schon das Lesen lernen üblich war, wenigstens Dorfschulen gab es noch nicht, aber in einigen Schulen für Höhergestellte. Wenn jemand anfängt, das Lesen zu lernen, dann stackst er auch herum, macht Lesefehler. So wie der Konfirmand, der aufgesagt hat, lass dir an meiner Kante genügen, denn meine Kraft ist in den Schwaben mächtig. Also es gibt Lesefehler, aber deshalb sagt man nicht, dann lassen wir es bleiben. Das Lesen lernen hat überhaupt keinen Wert, sondern er muss üben. Er muss weiter, dass er richtig lesen lernt, wenn er schon mal Anfänge macht. Und so sei es auch beim Verständnis der Schrift. Nicht, dass jemand die Bibel mal falsch versteht und falsch gebraucht, sondern jetzt richtige Übung im Umgang mit der Schrift. Und er hat der Wycliffe einen richtigen Orden seiner Anhänger geschaffen, die in roten Gewändern, dass sie auch auffallen, auf den Märkten in England gepredigt haben, die Einfachheit des Jesus Christus und die Kirche muss einfach sein und das Abendmahl ist ein Zauberei-Unfug, katholisch verstanden mit Transsubstantiation, und der Papst ist nicht der Herr der Welt, sondern allein Jesus kann uns vor Gott zurechtbringen. Also es waren schon wenigstens in dem, wie er die Bedeutung des Jesus Christus als den Heiland, den Retter herausgestellt hat, war es wirklich eigentlich eine Reformation, auf der Luther hätte aufbauen können, aber Luther sagt also, das Eigentliche haben sie noch nicht begriffen. Ich habe also aufgeschrieben, wir lesen den Abschnitt nochmal, John Wycliffe, 1328 bis 1384, hochbegabter und hochgeschätzter Professor in Oxford, kämpfte aus Patriotismus, das Nationalgefühl, leidenschaftlich gegen die Lehensgeldforderungen, die durch den Papst vom englischen König erhoben wurden. Daraus entsprang die Erkenntnis, der Papst hat teuflische Lust am Herrschen und ist voll Geldgier. Vom Hochmut sind auch die Priester angesteckt. Sie lassen sich wegen der Wandlung beim Abendmahl wie Zauberpriester ansehen. Über diesem national geprägten Kampf erkannte Wycliffe, dass diese Missbräuche vor allem vor der Bibel nicht bestehen können. Er übersetzte aus der Oxforder Professur in das Pfarrdorf Lutterworth vertrieben, die lateinische Bibel, die Vulgata, ins Englische und entsandte, so wie Jesus Matthäus 10 das gelehrt hat, 2 und 2, die geht hin, Wanderprediger, sein Grundsatz, der Grundsatz von Wycliffe war, was nicht aus der Heiligen Schrift belegt werden kann, ist Menschenlehre. Und jetzt überspringen wir einen Abschnitt. Nachwirkungen von Wycliffe ergaben sich bei der englischen Reformation. Eine lange merkwürdige Geschichte, dass die englische Kirche ja dann eine eigene englische Kirche in der Reformationszeit hervorgebracht hat.
Das Kennwort ist anglikanisch. Vielleicht haben Sie das Wort schon gehört. Das ist also die englische Kirche, der Angelsachsen, the Anglicans. Eine Weltkirche, the Anglican Church, in der Weltkirchenkonferenz von Neu-Delhi 1961, lang her, saß ich neben dem Expertenprofessor Schlink von Heidelberg. Und da hat er gesagt, Bruder von der Mutter Basilea Schlink, hat gesagt, bei den Anglikanern gibt es nur eines, was wesentlich ist, dass einem der Bischof bei der Ordination die Hand aufgelegt hat. Dann kommt wie durch einen elektrischen Draht der Heilige Geist auf. Die ersten Basler Missionare, die von der anglikanischen Church Missionary Society ausgesandt wurden, haben alle die Handauflegung bekommen. Deshalb konnte der Basler Missionar Gobat später selber anglikanischer Bischof von Jerusalem werden. Also bei den Anglikanern ist das ganz wichtig, eine reine Äußerlichkeit. Das Einzige bei der anglikanischen Kirche, was eigentlich nicht mehr katholisch ist, die haben auch die Siebenzahl der Sakramente. Die haben einen Gottesdienst, der ist so liturgisch, dass man meint, man sei in einem katholischen Gottesdienst. Einzig ist, sie erkennen nicht den Papst an. Für sie ist der Papst nicht das Oberhaupt. Oh, die spielen da auch Rolle irgendwo, aber das sind die großzügig. Als wir mit unserem Pfarrkonvent Schorndorf die anglikanische Kirche kennenlernen wollten, wir sind auch dann die Zentrale des Erzbischofs von Canterbury gegangen, aber es hat uns ein Erzpriester dann erklärt, wir haben in der anglikanischen Kirche die sieben altkirchlichen Sakramente, wie die katholische Kirche. Was sind das, die Sakramente? Taufe und Abendmahl auf jeden Fall. Was noch?
Buße,
Firmung,
Ehe.
Ehe und Priesterweihe, das, man kann immer bloß sechs Sakramente im Leben bekommen, entweder Ehe oder Priesterweihe. Von den, wie hab ich das?
Das sei denn, man wird Bifor, dann ja. Kann man beides machen.
Da kann beides, also gut, Sie haben da Zugang. Also, wir haben die sieben Sakramente und unsere Pfarrer haben eifrig mitgeschrieben. Am nächsten Tag gingen wir in die Westminster Abbey. Und da ist zu jeder vollen Stunde so ein lieber Priester auf die Kanzel gestiegen und hat gesagt, wir sind in einem kirchlichen Raum, es wäre nett, wenn wir miteinander in der Sprache unseres Heimatlandes das Vaterunser beten können. War eindrucksvoll, die Hunderte von Besuchern das Vaterunser gebetet haben und gesagt, können wir mit ihnen zusammensitzen. Und dann haben wir gesagt, also wir haben gestern gehört, Sie haben in der anglikanischen Kirche die sieben Sakramente. Da habe ich gesagt, sieben? Ich weiß bloß von zwei, die der Herr Jesus eingesetzt hat, nämlich Taufe und Abendmahl. Das andere gilt für mich nicht. Da ist uns klar geworden, es gibt in der anglikanischen Kirche eine große Freiheit, was man gerade glaubt, wie viel von Maria oder was soll. Hauptsache, dass der Bischof einen die Hand aufgelegt hat. Alles klar. Und dass man nicht die Papst anerkennt. Hat das eine gewisse Nachwirkung, das wollte ich Ihnen das sagen, Nachwirkung dieser fast fanatisch-nationalen Einstellung gegen den Papst, wie sie von Wycliffe herkam. Dass das heute noch in der anglikanischen Kirche so eine große Rolle spielt, deshalb bemüht sich auch der Papst immer wieder um gute Kontakte mit der anglikanischen Kirche, weil er sagt, vielleicht kommt doch nochmal der Augenblick, dass die mich anerkennen. Nächster Abschnitt, vorletzten, das biblische Erbe von Wycliffe wurde eigentlich erst richtig durch die zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgebrochene religiöse Strömung der sogenannten Evangelicals, der Evangelikalen, aufgenommen. Entschuldigung, wenn ich das Sie überschüge, aber vielleicht noch wichtiger als Huss ist, dass das mal begreift, es werden unglaubliche Märchen erzählt über die Evangelikalen. Dabei ist das in dieser anglikanischen Kirche aufgebrochen, so um 1800 herum. Dass Leute gesagt haben, wichtiger noch als unser ganzer Gottesdienst und die prachtvollen Gewänder, unsere ganze Liturgie, ist doch die Bibel. Und dass wir Menschen biblisch unterweisen und dass wir in aller Welt Jesus als den Herrn bekannt machen. Vorher die anglikanische Kirche hat im großen englischen Weltreich bis nach Indien, bis nach Hongkong und Shanghai ihre Gesandtschaftsprediger gehabt, die für die Engländer da waren. Aber wir müssen doch missionieren, wir müssen doch den Indern, wir müssen den Chinesen Jesus bringen, wir müssen in Afrika, wir müssen in Tansania, in Kenia, wir müssen doch Missionare sein, die die Botschaft von Jesus weitergeben. Und da entstand der große Aufbruch zur Weltmission innerhalb der anglikanischen Kirche. Die London Missionary Society, LMS, London Missionary Society und die Church Missionary Society, CMS, waren die beiden großen Missionsgesellschaften. Und wenn es dann bei uns in Deutschland die Basler Mission gab, die Leipziger Mission, die haben sich ganz schnell mit der Church Missionary Society verbündet und haben ihre Missionare durch die Church Missionary auch mit der Segnung durch den Bischof aussenden lassen. Aufbruch zur Weltmission und zugleich, wir müssen doch für die armen Menschen in Asien, Afrika, auch bei uns in England, wir müssen Städten bauen für die Straßenkinder, wir müssen Hospitäler aufbauen, wir müssen Hebammenstationen aufbauen. Es war zugleich mit der Mission ein Aufbruch zur Diakonie, und zwar zur weltweiten Diakonie und Sozialarbeit und zur Evangelisation. Mensch, wir dürfen doch nicht bloß in Asien, Afrika Menschen zu Christen machen. Bei uns gibt es doch genug erlahmte Christen. Wir müssen das bekannt machen, was wir in Jesus haben. Und da hat man diesen Leuten
mit diesem missionarisch-sozialen evangelistischen Aufbruch diesen Stichwort gegeben. Was sind das für komische Leute? Das sind die Evangelikalen. Jawohl. Das sind die, die das Evangelium ganz ernst nehmen. Im Unterschied zu der mehr katholisierenden anglikanischen Kirche, zu der mehr liturgisch geprägten anglikanischen Kirche, sind das mehr die evangelischen in der anglikanischen Kirche. Und dieser, in Deutschland war das noch gar nicht so bekannt, als dann der vorher schon erwähnte Dr. Christian Gottlob Barth einen Besuch machte in London, hat er gesagt, es gibt doch die Evangelikals, seiner Lebensbeschreibung nachzulesen, die sind von den normalen Anglikanern verachtet. Es könnte zum Beispiel nie einer von ihnen Bischof werden, aber sie sind innerhalb der anglikanischen Kirche die treibende Kraft. Und als man dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als Billy Graham plötzlich seine großen Evangelisationen machte, als ein Neuaufbruch der Weltmission da war, als plötzlich Verlage entstanden und Evangeliumsrundfunk, da hat man auch bei uns gesagt, ist das pietistisch? Nicht alle von denen sind Pietisten, was ist das eigentlich? Da hat man den Ausdruck übernommen, das sind die Evangelikalen. Alle Pietisten sind zwar Evangelikale, aber nicht alle Evangelikale sind Pietisten, so etwa. Die Pietisten sind eine Teilmenge bei den, wenn man Mengenlehre sagen will, eine Teilmenge bei der Gesamtbewegung der Evangelikalen, die für Weltmission, für Sozialarbeit, für Evangelisation eintreten. Und das war nach meiner Meinung das eigentliche Erbe, mehr als die Papstfeindschaft, das eigentliche Erbe von Wycliffe, das nach Jahrhunderten schließlich dann bei den Evangelicals durchgeschlagen hat und weltweit Impulse gegeben hat. Jetzt aber noch ein paar Worte zu dem viertletzten Abschnitt. Wycliffe wurde zum Vorläufer für den böhmischen Priester und Professor Johannes Hus. Also Verbindungen zwischen Prag und Oxford und plötzlich diese Theorie. Wir sind wir, wir Engländer. Wir lassen es nicht gefallen, dass wir plötzlich den Papst anerkennen müssen als Superoberherrn. War ein neuer Nationalismus. Dieser Funke hat gezündet bei den Tschechen, die damals schon überaus selbstbewusst waren. Wir sind wir. Und zwar die Tschechen, nicht Tschechoslowakei oder sowas, dass jetzt dieser Staat Tschechoslowakei wieder auseinandergebrochen sind, dass die Tschechen nur für sich sind. Und Tschechen sind tüchtige Leute, technisch in jeder Beziehung, geistig. Haben diesen nationalen Funken übernommen. Der Hus hat gar nicht viel originell gedacht, er hat sehr viel Gedanken übernommen von Wycliffe, auch in seinen Predigten fast ganze Abschnitte übernommen, aber in Tschechien oder Tschechei damals hat das gezündet. Man hat ungeheuer Nachfolger bekommen, je mehr auch die katholische Kirche ihn verfolgt hat. Vor allem die Studenten sind für ihn eingetreten. Es gab dann in der Folge der Auseinandersetzungen ein Zerbrechen der Universität, weil der König sich so auf die Seite des Hus geschlagen hat, dass die deutschen Studenten, Prag war auch zugleich eine ganz starke deutsche Universität, es gab ja gar nicht viel, da gab es noch kein Tübingen oder sowas. Die Deutschen sind ausgewandert, haben damals die Universität Leipzig gegründet. Sie wollten in diesem rein national bestimmten Prag nicht mehr länger sein. Das ist alles durch den Hus. Hus wurde dann vorgeladen vor das Basler Konzil für
1414 bis 1418. Der König Sigismund hat Zusage gemacht, einen Schutzbrief, dass er wieder gesund heimkommt, aber hat sich einen Dreck drum gekümmert, sondern Huss wurde auf dem Basler Konzil gar nicht lange angehört. Bitte? Konstanzer Konzil, 1414 bis 1418. Und man hat ihn zum Tod verurteilt. Ergreifend die Briefe aus dem Gefängnis zu lesen, die er geschrieben hat, ich möchte die Marter des Herrn Jesus auf mich nehmen, weil Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und als man ihn zum Scheiterhaufen vor Konstanz geführt hat, hat man ihm eine Ketzerkrone, also fast einen Hut aufgesetzt. Es gibt manche mittelalterliche Darstellungen, wie er zum Scheiterhaufen geführt wird. Und hat ihm nochmal alle Insignien eines Priesters gegeben, das Priestergewand, die Stola, sogar den Abendmahlskelch. Und dann hat man Stück um Stück die Stola runtergerissen und sein Priestergewand. Und als man ihm den Abendmahlskelch aus der Hand gerissen hat, du bist nicht würdig, den Kelch zu tragen, du bist ein Judas, ein Verräter, hat er gesagt, nehm diesen Kelch, ich nehme den Kelch des Heils, den mir Jesus gewähren wird. Und ist so auf den Scheiterhaufen gegangen. Also einer, der auch nicht nur Nationalist war, sondern durch und durch ein frommer Mann gewesen ist, der etwas begriffen hat von der Gnade Gottes und der für die Wahrheit gestorben ist. Es gab dann die Hussitenkriege, weil die Anhänger des Huss sich für ihren großen Märtyrer eingesetzt haben. Der Kaiser hat diese Hussiten verfolgt, weil er gemerkt hat, wenn in meinem Reich das vollends auseinanderbricht, war ja 100 Jahre vor der Reformation, wir wollen eine Einheit des Reiches haben, die auch durch eine gemeinsame Religion zusammengehalten wird. Deshalb wurden die Hussiten verfolgt. Die haben sich dann hauptsächlich in der Stadt Tabor verschanzt. Man hat deshalb die Hussiten auch die Taboriten geheißen. Das Zeichen war der Doppelkelch, bis heute immer wieder auch in Prag zu sehen, weil das Abendmahl in beiderlei Gestalt, bei ihnen Utraquisten hat man sie auch geheißen, so ein Doppelkelch wird immer wieder dargestellt als Zeichen der Hussiten, wurde ihnen zur Zeit manchmal auch dann erlaubt, wenn ihr wieder in den Schoß der katholischen Kirche zurückkehrt, dürft ihr die beiden Dinge, die Priesterehe und das Abendmahl in beiderlei Gestalt dürft ihr behalten. Also bei den Nipps war etwas ein Doppelkelch manchmal, sondern auch ein Kelch und die Hostie, damit deutlich wird, wir wollen das Abendmahl in beiderlei Gestalt haben. Bis heute gibt es eine starke hussitische Kirche, aber wurde vorher gesagt, die Impulse gehen immer weiter. Von der Hussitenkirche hat sich abgespalten die Kirche der böhmischen Brüder. Die böhmischen Brüder, verfolgt von der katholischen Kirche, ein Teil der böhmischen Brüder ist ausgewandert nach Herrnhut und wurde vom Graf Zinzendorf aufgenommen auf den Gütern von Herrnhut. Von den Herrnhutern hat Wesley seine Impulse bekommen. Von Wesley wieder von der Methodistischen Kirche, die Heilsame. Der Impuls, den Gott gibt, der geht oft, der Stammbaum der Impulse ist hochinteressant, wie der durch die Zeiten geht. Heute ist neben einer starken, selbstbewussten katholischen Kirche, die sehr viel gelernt hat von der evangelischen Kirche, war beeindruckt bei einem Besuch bei dem Kardinal Flock oben auf Hradschin, zweistündiges Gespräch, wie er Kontakt sucht, auch über der gemeinsamen Verfolgungszeit unter den Kommunisten mit den evangelischen Glaubensgeschwistern und sein Ordonnanzoffizier, sein Adlatus, erst recht, der schafft sogar in der evangelischen Allianz von Tschechien mit. Also die katholische Kirche der Tschechei ist auch anders geworden über der jahrhundertelangen Begleitung der evangelischen Gruppen in Tschechien. Aber die stärkste evangelische Gruppe sind heute die Brüderkirche unter dem Senior Pavel Smetana, eine starke, würde man sagen, evangelikal-pietistisch geprägte Kirche in Tschechien. Ich wollte einiges erzählen von den Vorreformatoren. Luther baute nicht direkt auf, dass er sagte, wie schon Wycliffe gesagt hat, wie schon Hus gesagt hat, sondern das, was bei ihm begonnen hat, war eine, er hat recht gehabt, geführt wie ein blinder Gaul, dass ich entdecke, allein die Heilige Schrift gibt mir die Weisung. Das hätte allerdings der Wycliffe auch schon sagen können. Dass man selig wird, allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus, hätte auch der Wycliffe schon sagen können. Aber das Entscheidende war, was Luther herausgesagt hat, allein durch den Glauben. Meine Verbindung zu Jesus ist, dass ich sage, ich brauche es, gib mir's. Ich bin bedürftig, es ist so viel in meinem Leben falsch gelaufen, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend ohne Maß, sagt der fromme Martin Luther. Mein Elend ohne Maß. Er dachte an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er band zu mir das Vaterherz. Es war bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Das war die Entdeckung. Allein durch den Glauben kann ich mich einkrallen in die angebotene Gnade Gottes, die mir durch die Schrift, die Bibel, gegeben wird. Aber was ich deutlich machen wollte, es war ein Sehnen da, eine Notwendigkeit erkannt, es muss etwas anders werden und Gott hat das gesehen und hat noch einmal mit der Reformation einen Impuls gegeben und wir müssen heute sehen, dass wir nicht diesen großen Impuls der Reformation unter der Hand verlieren, dass da nicht alles erlahmt. Punkt. Ich bitte noch Gelegenheit, dass ich Rückfrage stelle, jetzt habe ich wieder geschwätzt, aber das ist, ich bin lebenslang für Schwätzen bezahlt worden. Also, wo sollten wir noch einhaken? Wo wollten Sie noch etwas wissen? Dass ich vielleicht weiß, Frau Priester.
Der Heinrich der Achte.
Bitte?
Der Heinrich der Achte von England.
Ja.
Die Kirchenschweigung herbeigeführt. Also, dass die anglikanische Kirche entstanden ist.
Also Heinrich der Achte und sich über seine Ehegeschichten, dass der Papst nicht mehr bei der vierten oder fünften Ehe Geld zugestimmt hat. Ja. Da hat er sich losgesagt. Das waren äußere Gründe, wobei man sehen muss, es war eben von Wycliffe her und von den Anhängern Wycliffe her auch schon wieder ein Sehnen da, dass etwas anders wird. Bloß es wurde in der Theologie damals noch nicht viel anders. Die englische Reformation war so reformatorisch noch nicht geprägt. Eigentlich hat erst dann Wesley mit der methodistischen Kirche einen großen Bibelimpuls in die anglikanische Kirche hineingebracht, von dem auch die anglikanische Kirche profitiert hat. Ist ja überhaupt so, wir kennen die englische Kirche viel zu wenig und dabei sind so viele geistliche Impulse seit Bonifatius von England zu uns aufs Festland gekommen. Die ganze Missionsbewegung, die ganze evangelikale Bewegung, Sozialbewegung, das ist alles englische Impulse. Wir können von England nur lernen.
Bitte. Ich habe vor einigen Jahren in England einen Mädchenkreiser gehabt. Und in einem kleinen Ort in Cornwall, da gab es zwei große Methodistenkirchen, von der Größe, wie hier Stadtkirchen sind, also nicht Dorfkirchen, sondern viel größer, und eine kleinere in anglikanischen. Also da merkte man, wie das Personenverhältnis, Zahlenverhältnis.
Also jetzt war ja seit 20 Jahren ein starker, charismatischer Aufbruch innerhalb der anglikanischen Kirche.
Das ist eine alte Kirche.
Ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich lerne am meisten dabei bei diesem Unterricht. So, ich wünsche alles Gute und wir denken im ganzen Land Pfingsttreffen, dass Gott bis zum Wetter hin Gnade schenkt. Es ist ja ein Wunder Gottes, dass das nicht erlahmt. Wenn ich am Anfang gesagt habe, es gibt bei allen Bewegungen ein Erlahmen. weil Tochter ist stark drin. Bei Dynamis, die merken, dass da immer mehr abblättert, die bemüht sich stark. Also schön, dass Gott Gnade gibt, aber es ist nicht selbstverständlich.